die Parallelen in der Kinder- und Pferdeerziehung. Mhm. Also da geht's schon los und auch das Unterrichten. Und wenn du kommunikativ bist, was ich bin, ist das eine schöne Geschichte, wenn die Menschen dich verstehen und sie fordern dich ja auch, weil dich ja nicht jeder richtig gleich so versteht, wie du es meinst.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome everybody zu einer neuen Folge von Pro Horse Talk. Mir gegenüber in digitaler Form, nachdem wir die Technik bezwungen haben, es war ein harter Kampf, sitzt die ehemalige Trainerin und sehr erfolgreiche und anerkannte Richterin Carmen Vogtländer. Hallo Carmen.
Vogtland, okay. Der Richtigkeit, das macht aber nichts. Hallo Linda.
Ja, hi Carmen. Ja, und ich habe es ja gerade noch als E-Mail eingetragen, ne? Sorry. Gut, ja. Vielleicht können wir kurz anfangen. Woher kennen wir uns? Vielleicht willst du das erzählen.
Ja, kennengelernt haben wir uns und lernen zusammen haben wir gelernt beim Trainer-A-Lehrgang in Warendorf.
Ich glaube, das war 2005, bei einem der ersten, oder?
Ja, ich glaube auch.
Das ist echt lang her.
Es waren 2x3 Wochen, die sehr intensiv waren.
Ja, es war richtig
sehr cool.
Da waren viele coole Leute. Wir waren Warendorf, der Hochburg, der klassisch Reiterei. Und ich weiß noch, dass der Vorstand der FN sich mal auf unsere Westernpferdchen gesetzt hat.
Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Genau. Wir haben auch also häufig mal geschnuppert.
Ja, es war total cool. Es ist schon so ultra lang her. Und das war echt eine tolle Zeit. Ich würde es gerne nochmal machen. Das war wie eine große Klassenfahrt.
Ja, schön lang. Also das hat ganz viel gemacht. Also auch mit mir so fürs Lernen.
Ja. Ja, ich hätte es gerne jetzt nochmal. Also, weil das ist schon so lang her und ich war noch sehr jung. Also ich glaube, ich würde das heute viel mehr zu schätzen wissen, so viel Profis um mich rum zu haben und noch mehr am Austausch arbeiten.
Ja.
Ja, sehr schön.
Das kommt mit dem Alter.
Die Weisheit, ne?
Dabei waren wir doch erst gestern da.
Ja, sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Vielleicht willst du dich kurz vorstellen, wo du herkommst.
Ja, ich bin Carmen Vogtland. Geschriebenes I, nicht gesprochen. Ich komme aus dem Raum Hannover. Da bin ich 1972 geboren, im Juni am 13.
Wie ich?
Ich wusste es noch. Das waren in dem Kurs auch ganz viele Juni-Geborene. Und habe von klein auf Pferde immer gerne gehabt. Und hatte aber nicht, so wie du, das große Glück, eine Anlage zu haben, wo die immer mal so sind und man von klein auf reitet. Nein, ich bin in die Schule gegangen und auf dem Rückweg immer gleich schon bei der Pferdeweide angehalten und gestreichelt und Hausaufgaben gemacht. Und nachmittags auf dem, was war das, ein Pferdereithof, Reitverein, so ein bisschen rumgehangen als 6-7-jähriges Mädchen, bis irgendwann jemand Mitleid hatte mit uns und gesagt hat, sollen wir dir mal eine Longenstunde geben? Das weiß ich auch noch wie heute. Ein Traber ohne Sattel, das hilft.
So lernt man reiten.
Ja, ganz genau. Heute frage ich mich, wie ich das gemacht habe, aber es hat wohl meiner Balance geholfen. Ja, und dann bin ich zum Studieren nach Oldenburg gegangen und hatte dann das ein oder andere Pflegepferd. Ne? Also auf dem Hof haben wir dann irgendwann Pflegepferde bekommen, ein Norweger Araber und dann irgendwann ein deutsches Reitpony. Und da gab es noch, wie heißen die, Verleihpferde auf dem Hof. Und immer wenn wir fleißig ausgemistet hatten oder mal einen Zaun gestrichen hatten, dann durften wir also umsonst auf diesen Pferden dann reiten. Also haben wir doch viel geritten. Und wir waren wohl recht verlässlich, denn alle Menschen, die in Urlaub fuhren, ließen uns, also meine Freundin und mich, die Urlaubsvertretung dann immer machen. Dadurch haben wir schon einfach eine ganze Menge Pferde geritten, so bis man dann fast fertig war mit der Schule.
Cool. Ja, also man kann es sich erarbeiten, ne? Wenn man gerade nicht einen Background hat, da gefördert zu werden. Wenn man es wirklich möchte, gibt es immer einen Weg.
Ja, genau. Es gibt immer einen Weg und es bedarf natürlich einer gewissen Eigeninitiative. Man muss da schon ein bisschen hinlaufen. Ja, und als ich dann in Oldenburg gestrandet bin, habe ich mein Pferd in die Nähe von da geholt, der mittlerweile nicht mehr mein Pflegepferd war, sondern mein eigenes, ein deutsches Reitpony, mit dem ich auch klassisch Turniere geritten bin. Bedingt erfolgreich mit so einem Pony gegen die großen Warmblüter, da muss man schon was machen, damit man in der E-Dressur mal da ist.
Dressur oder springen wir jetzt mal in der
Dressur?
Frage,
okay. Dressur, ja, ein E-Springen auch. Also das habe ich danach auch immer noch gemacht. Also die Reitabzeichen hat man dann gemacht, ne, in den Ferien so Landesreitschule Hoja und so. Und ja, da haben wir so einen ganzen Haufen Menschen kennengelernt, die Wanderreiten gemacht haben und dafür natürlich auch einen Westernsattel hatten. Mhm. Das war ja eine ganz spannende Geschichte, zumal man die Sachen dann ja auch viel besser mitnehmen kann. Und das wollten wir irgendwie auch ganz gerne mal ausprobieren. Ja, und so ähnlich kam es. Da kamen wir, waren wir dann bei einem von denen zu Hause und der hatte in der Tat ein Video von Jean-Claude Disley.
Sind jetzt so in den Ende 80er Jahren?
Ja, genau. Ja. Ende 80er sind wir. Und das haben wir geguckt und waren hochgradig fasziniert und sind am nächsten Tag losspaziert und sind mit unseren Pferden ausgeritten, so wie immer. Wir mussten ja trainieren, ein paar Kilometer und sowas. Und dann haben wir beschlossen, heute reiten wir mal wie Jean-Claude Disley. Führte dazu, dass wir, weil Westernreiten ja mit wenig Zügel ist, selbigen wegwarfen und unsere Ponys gar lustig im Stechtrab irgendwie durchs Gelände schossen. Und wir gesagt haben, also irgendwie ist das so nicht richtig. Naja, und dann hat man halt angefangen, sich darüber zu informieren. Ne? Da gab es ja noch nicht so YouTube und andere Kanäle. Da musstest du so ein bisschen gucken, wer hatte denn schon mal ein schlaues Video oder irgendwelche Bücher. Und da war Westernreiten ja auch noch echt klein in dem in der Zeit. Ja, und dann gab es irgendwie Menschen, die sich da auskannten und sagten, Mensch, da ist ein Turnier. Und da bin ich dann hingeritten mit meinem Westernsattel. Hab mal gedacht, kann ich mal zugucken? Und da war das noch ganz einfach, da konnte man dann schnell nachnennen und so. Hm. Naja, dann mach doch mal mit. Ja, dann habe ich das gemacht und bin nicht wissend, was ich überhaupt tun soll, eine Pleasure, eine Horsemanship und einen Trail mitgeritten und habe 3 Schleifen mitgenommen. Interessant. Ja. Interessante Geschichte. Und dann habe ich angefangen, mich zu intensiver zu informieren. Ne? Hm. Ich habe die EWU kennengelernt, bin da auch eingetreten, noch als Jugendliche, glaube ich sogar. 4-stellige Nummer.
Mhm. Habe ich aber auch.
Lange dabei, ja, siehst du. Ja. Und dann habe ich während des Studiums viel wirklich Wanderreiten gemacht und dabei brauchte man ja auch ein Pferd, was irgendwie so geht.
Was hast du denn studiert?
Lehramt habe ich studiert für Grund- und Hauptschule Deutsch, Englisch, Musik. Mhm. Und zu der Zeit gab es auch noch keine Regelstudienzeit. Das heißt, ich konnte sehr frei über meine Zeit verfügen und das Ganze etwas ausdehnen. Und habe dann parallel mit meinem damaligen Freund, funktionierte das, ein bisschen mich der Trainerschiene verschrieben. Es entstand mehr durch den Nachbarn, der sagte, Mensch, der hat so Probleme, der kann dies nicht, der kann das nicht, kannst du mir mal helfen? Mhm. Naja, durch das Lehramtsstudium war mir das Vermitteln jetzt nicht ganz fremd. Und mit den Pferden konnte ich auch ganz gut. Und so fing das dann mal an. Und dann habe ich gesagt, naja, es macht ja auch bestimmt keinen Schaden, wenn man den einen Trainerschein mal macht, wenn man das dann so nebenbei macht. Ne?
Wo hast du denn deine erste Westernreitstunde?
Meine erste Westernreitstunde bei einem Trainer. Das war in Vechta damals bei Silke Melz. Meine Freundin, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das ist ewig her. Also die hat selber auch so ein bisschen trainiert und hatte ihr Pferd da einstehen und das so organisiert, dass wir da eine kleine Gruppe von Interessierten das mal machen konnten. Und dann gab es einige Menschen in meinem Umfeld, die viele Kurse organisiert haben. So. Mhm. Und dadurch habe ich mir dann das, was ich heute weiß, angeeignet. Ne? Hier ist er, der Schwamm. Ich war schon immer ein schwieriger Schüler. Gerne gefragt, warum, wann, wieso. Und ich habe großes Glück gehabt und immer Menschen gehabt, die darauf antworten mussten.
Ja, sehr schön. Und wo hast du denn deinen ersten Trainerschein gemacht?
Das war in Münster mit Antje Holtappel.
Die kennt man ja. Ist ja auch eine Richterin.
Genau, heutige Kollegin, auch aus der Pädagogik stammen. So, dass, also zum Beispiel die Geschichte Lehrprobe oder sowas war nicht wirklich die größte Herausforderung, wenn du das als Lehramtsstudent doch in intensiverer Form machen musst als für eine Reitstunde mit drei Schülern. Wobei drei Schüler unterrichten, das kennst du bestimmt auch, ist halt eine ganz andere Hausnummer und wirklich nicht so einfach. Denn Einzel machen wir ja meistens und am liebsten.
Ja, alle drei haben bezahlt, heißt es immer so schön. Alle drei müssen was lernen, ne?
Das ist ganz ja genau. Ganz genau. Beschäftige sie.
Ja.
Möglichst sinnvoll. Trainer B war auch da. Das war noch ohne Fremdpferdereiten. Ja, und Trainer A dann irgendwann zusammen mit dir in Warendorf. Das war ja auch einer der ersten, ne? Mit deinem Vater und Elke.
Ja, also wir hatten davor schon mal einen, bei uns hat mein Vater den mitgemacht, das weiß ich, aber gab jetzt nicht so viele, ne? Genau, nee. Das ist richtig. Und was hast du denn da im Studium gemacht? Du hast es ja auch beruflich getan, wie kam es dazu?
Ja, also ich habe ja dann mit dem Studium so leider abgebrochen, dass ich beschlossen habe, ich möchte nicht so viel mit dem Systemschule zu tun haben, was mir in Deutschland nicht so zusagt, nach wie vor nicht. Und der Ansatz beim Reitunterricht ist ein anderer. Sie kommen zu mir, weil sie etwas möchten, haben dadurch natürlich eine ganz andere Einstellung als das ein oder andere Kind. Es wird jetzt auch in den letzten Jahren nicht zwingend besser in der Schule. Und ich hatte die Möglichkeit, und das zu machen, auch finanziell. Und die Nachfrage war auch da. So, im Norden sind wir auch, ja, ganz so viel haben wir nicht, wie es so, wenn es weiter runter geht Richtung Süden, ne? Dann sind halt eher die Warmbluthochburg. So, Vechta, Oldenburg, Hannover und eher weniger Western. Und da hatte man schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal.
Und in welcher Form hast du es betrieben? Hast du eine Anlage gepackt?
Mobiler.
Oder warst du mobiler Reitlehrer?
Ja, genau. Okay. Mobiler Unterricht, weil ich eben keine Anlage hatte, die das zugelassen hätte in ordentlich. Ich bin nach wie vor immer noch jetzt auf einer kleinen Anlage, wo es möglich war, auch das ein oder andere Pferd anzureiten oder Korrektur zu reiten, wenn mal jemand die Frage hatte. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen sortiert in die Richtung. Schlussendlich wurde ich älter, das Wetter wurde schlechter, dann wird man mal kränker. Dann ist das mit dem selber versichern so eine Sache. Und dann bin ich über eine Schülerin von mir einfach so wieder in den Schuldienst gerutscht, allerdings als Schulassistenz. Nicht mehr als Lehrerin, sondern als Assistent für ein oder mehrere Kinder, die sozial-emotional beeinträchtigt sind.
Also Intensivbetreuung so ein bisschen?
Ja. Denen helfen, im Schulalltag zurechtzukommen.
Mhm.
Das sind kleine Araber alle. Nicht Araber, aber auf Pferde bezogen. In die Richtung geht's. Und von denen hatte ich auch in meiner Reitzeit viele.
Kann man denn so ein bisschen Parallelen ziehen? Im Endeffekt geht's ja beim Lernen immer um Motivation, um positives Feedback, falsche ignorieren, richtige belohnen. Also kannst du sagen, dass dir erstmal das Lehramtsstudium geholfen hat, ein guter Reitlehrer zu sein und dann vielleicht der Reitlehrer zu sein, ein guter, normaler Lehrer zu werden?
Ich glaube, das ist so, so, so dicht, dass man es kaum trennen könnte. Es wäre eine traumhafte Examensarbeit gewesen für das Letzte, die Parallelen in der Kinder- und Pferdeerziehung. Also da geht's schon los und auch das Unterrichten. Und wenn du kommunikativ bist, was ich bin, ist das eine schöne Geschichte, wenn die Menschen dich verstehen und sie fordern dich ja auch, weil dich ja nicht jeder richtig gleich so versteht, wie du es meinst. Man hat viele Dinge, hat man selber schon mal gemacht beim Pferd und dann sagt man, ja, was weiß ich, nehmen wir eine Bodenarbeit, dann musst du ein bisschen vor das Pferd gehen, dann hält das an und ein bisschen dahinter, dann wird es schneller und dann guckt dich das Gegenüber an und versteht dich gar nicht so, ne? Und dann muss man den Strick anders festhalten, man muss sich also selbst immer wieder reflektieren und sagen, wie genau muss ich das denn jetzt Schritt für Schritt machen, weil man viele Dinge automatisch tut.
Ja, das bildliche Erklären, sage ich immer, ist ja gerade mit dem Gegenspieler Pferd. Als Reitlehrer hat man ein Bild im Kopf, wie groß ist die Volte, was heißt Hände hoch oder Hände runter. Und dieses bildliche Erklären ist wahrscheinlich dann auch beim Schüler, der die Matheaufgabe nicht versteht, auch wieder hilfreich, so ein bisschen so Beispiele aus der Praxis zu nehmen oder so.
Ganz genau. Und auch das Wiederholen, das immer wieder wiederholen, vertiefen, festigen. Also da ist keine große Unterschiedlichkeit im normalen Lernen.
Das ist, wir haben ja Auszubildende, mit denen reite ich natürlich auch viel zusammen. Und ich sage immer, man muss alles Neue gleich 3-4 Mal hintereinander machen mit kurzen Pausen, wenn das Pferd das richtig macht. Klassiker, rückwärts gehen. Wenn ich rückwärts gehen übe, gehe ich rückwärts, bleib stehen, sag dem Pferd, das war schon besser, indem ich ihm eine Pause gebe und gehe wieder rückwärts. Ich persönlich gehe gar nicht vorwärts, aber wenn ich einen Zirkel reite zwischendurch, ist das gefühlt eine neue Übung. Wenn ich es aber immer mit kurzen Pausen 3-4 Mal gleich hintereinander mache, dann weiß das Pferd, ach, wir machen gerade diese Übung. Und ich glaube, das ist einfach, Lernen ist Lernen und Verknüpfung schaffen und dann das neu Erlernte zu festigen in Form von Wiederholung, ist wirklich essentiell.
Das ist ganz wichtig. Also beim Pferd wie auch beim Reiter, also oder beim Menschen, ne? Man muss es auch mehrfach machen, um das richtige Gefühl dann einmal zu merken, um zu wissen, wonach man sucht.
Ja, das ist das mit dem Timing. Lustigerweise, ja. Wir als Profis oder als Reiter generell, ein Tipp an alle, steigt mal von der anderen Seite auf und dann merkt man schon, dass sich das komplett anders anfühlt, obwohl wir aufsteigen können. Aber von der Seite, wo man es immer macht, fühlt sich total natürlich an. Und von der Seite, wo man es nicht so oft macht, Kommt man sich ein bisschen vor wie ein Anfänger, in Anführungszeichen. Weil das alles, man muss drüber nachdenken, man muss sich koordinieren. Es ist kein Automatismus.
Nee, genau. Das ist lustig, weil wir auch oft, also ich habe viel so Reiterrallyes organisiert, wo dann einfach viele Menschen durch den Wald reiten und lustige Aufgaben machen. Und das Aufsteigen von der rechten Seite ist immer wieder eine Übung gewesen, bei der nicht alle Punkte sammeln konnten. Interessanterweise. Das war für mich, wenn man irgendwie ein junges Pferd irgendwie anreitet, dann turnt man da von beiden Seiten dran rum. Das ist für uns völlig normal, aber nicht zwingend für jeden, der mit einem Pferd zu tun hat.
Ja, und dann denke ich.
In der Klassisch-Liga kriegst du dann noch zu hören, du steigst von der falschen Seite auf.
Ich finde es sowieso so lustig, wie die immer mit dem Rücken zum Kopf beim Pferd aufsteigen und dann so rumhopsen und mit Schwung hochgehen. Das könnte ich gar nicht. Also wir Westernreiter haben ja andere Bügel. Ja. Steigen wirklich so von der Seite mit dem Kopf Richtung Horn, wenn du so möchtest, auf. Und die Klassischreiter machen es ja, die versuchen es dann immer, wenn die unsere Westernpferde reiten, wie bei ihrem Klassischpferd, drehen den Bügel nach vorne und merken dann. Aber es ist ja, jeder hat seine Routine, jeder hat seine Abläufe und das ist echt immer wieder unterhaltsam.
Wobei ich schon ganz gerne auch in die Richtung gucke, in die das Pferd schaut, damit ich sehe, was das Pferd sieht. Und wenn dann irgendwie ein Vogel hochflattert, bin ich nicht gänzlich überrascht, falls es dann irgendwie einen Schritt zur Seite geht oder was.
Safety first, ne?
Ja.
Genau. Vielleicht kann man auch kurz einmal rückblickend sagen, ich bin ja immer ein großer, positiven Verfechter der EWU-Trainerausbildungsschiene, die von gewissen Kreisen und Trainern auch belächelt wird. Ich persönlich muss sagen, es hat mir unheimlich viel geholfen, weil ich reite mein Leben lang auch schon relativ gut, würde ich behaupten. Aber das in Worte zu fassen, ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ich habe ja genau nicht den Background wie du, dass du da ein Studium in der Pädagogik hast. Und ich finde wirklich diese Trainerscheine, natürlich gibt es da stärkere und schwächere Kurse, aber es hilft einem persönlich, ein besserer Reitlehrer zu werden. Und das ist generell eine sehr, sehr gute Sache, finde ich.
Ich finde es auch sehr wichtig und nicht belächelnswert, denn für mich macht es Sinn, dass jemand an kompetenter Stelle in einem Trainerkurs lernt, wie man lehrt, also wie man mit Menschen umgeht und es diesen vermittelt. Denn Es kommen die unterschiedlichsten Charaktere, genau wie bei den Pferden, auf die du eingehen musst. Und je mehr Wissen du dir zum Thema auch vermitteln aneignest, desto besser wirst du als Reitlehrer, sage ich es mal. Ne? Also, ja. Denn viele Dinge, die man kann nur das unterrichten, was man irgendwie selber kann, sagt man ja ganz gerne. Mhm. Aber man kann sich durchaus mehr aneignen. Man sieht mehr in diesen Kursen. Wie du schon sagtest, ich würde es gerne nochmal machen. Das war also eine intensive Zeit, in der man sich auch rein mit der Materie Lehren beschäftigt. Mhm. Also wie gehe ich auf den Menschen ein? Mhm. Schlussendlich sucht sich jeder Reitschüler seinen Reitlehrer aus. Und wenn es nicht passt, sowohl von der einen als von der anderen Seite, ist man ja auch in der Lage, sich dann zu trennen, wenn das nicht geht.
Genau, aber es ist natürlich gerade als Trainer, der auch viele Lehrgänge gibt, wo du am Wochenende 12 oder 8 bis 12 fremde Menschen auf einmal vor dir hast, im positiven Sinne, und auf die eingehen musst, die abholen musst und denen was, also mein Anspruch ist immer, dass sie etwas mitnehmen und dass sie das zu Hause umsetzen können selbstständig. Und da gibt's ja wirklich diese verschiedenen Typen, wie erreichst du dir, den einen reitest es vor, dem anderen erklärst du es, dem anderen musst du es mal zeigen. Es gibt ja wirklich verschiedene Lerntypen und das ist echt ein ganz großer Prozess, die Menschen abzuholen und so abzuholen, wie sie es brauchen und so anzusprechen, wie sie es brauchen. Ich sage immer, die Arbeit mit den Pferden ist der einfache Teil in unserem Job für die Leute, die schon mal reiten. Ne?
Das stimmt. Und genau diese Sachen sind so unterschiedlich. Hm. Der eine ist der visuelle Typ, dann läufst du den Weg vor und der nächste braucht es genau erklärt und aufgedröselt. Das ist für die praktischeren Menschen wie dich und mich eher der schwierigere Teil, das dann tatsächlich zu in Worte zu packen. Mhm. Aber das ist etwas, was man in diesen Trainerkursen lernt. Und ich finde es gut, dass es sie gibt.
Ja.
Also, dass man in der Lage hat, auch zu sagen, das habe ich geschafft. Da habe ich mir was erarbeitet. Ne? Du musst ja auch Aufgaben reiten. Du musst ja nicht nur unterrichten, aber du musst dich wenigstens einmal in deinem Leben ernst, also sehr intensiv mit einer Unterrichtseinheit auseinandergesetzt haben. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie vor jedem Kurs oder sonst irgendwas Lehrproben schreiben. Ne? Aber dadurch, dass man sowas gemacht hat, hat man auch die Sicherheit, an einem Wochenende zu 8 bis 12 wildfremden oder halbfremden Menschen zu gehen und ihnen zu erklären, wie das besser laufen kann.
Genau, der Trainer C ist ja der Einstiegstrainer, der ist für Anfänger, sagt man ja, und Trainer B ist dann schon intensiver und Trainer C ist dann Richtung Leistungssport. Und generell wird es natürlich vom Anspruch immer intensiver, also auch von der Qualität der Übung und der Schwierigkeit, aber auch, dass man differenzieren muss. Das heißt, man hat im Trainer A 3 verschiedene Reitschüler, die 3 verschiedene Levels haben und alle sollen was lernen. Und das ist echt eine Nummer, weil da muss man sein System strukturieren, Übung vom Leichten zum Schweren, gucken, wo ist der Schüler und mache ich jetzt die Übung 1, 2, 3 oder 4 mit dem oder gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Und das ist ja dieses Reflektieren, was du sagst. Man muss sein eigenes System reflektieren, strukturieren. Und dann kann man es vermitteln.
Genau, gerade für die, die das auch schnell so sagen, ist es ganz wichtig, dass man das nochmal Revue passieren lässt im Kopf, damit es da bei jedem Schüler gleich gut ankommt.
Hm. Ich bin ja ein Kind der Praxis. Ich habe immer gesagt, ich brauche keine Bücher lesen. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren ja meinen Meister gemacht. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich so unheimlich interessant finde, wie andere Profis ihre Strukturen erklären und strukturiert haben und vermitteln. Und wenn man Ich habe ein Jahr lang Pferd ausgebildet und das dokumentiert. Also ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe es gemacht und dann aufgeschrieben, was ich gemacht habe, weil ich ja unbewusst ein System habe. Aber es ist wirklich, wenn man das System extrem strukturiert, wie es die ganzen, wie Clinton Anderson, Monty Roberts, Pat Parelli, die haben das ja perfekt strukturiert, damit sie es vermitteln können, dann kann man da auch nochmal einen ganz anderen Unterricht geben tatsächlich. Ne?
Ja. Aber auch da ist es immer so, es wird auch da immer wieder den Ausreißer geben, wo das genau mal nicht passt, meine ich. Also, oder wo es schwieriger ist oder man eine Zwischenstufe einbauen muss. Oder. Also, das ist schon eine spannende Geschichte und die wird nie langweilig. Und also, egal wie lange man das macht, es kommen immer wieder neue Menschen, neue Pferde. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass die Menschen dann auch irgendwie Freude haben daran und möglichst mit einem Lächeln nach Hause fahren und zufrieden mit ihrem Pferd nach Hause fahren und gerne weitermachen wollen und nicht mehr verzweifelt sind.
Jetzt musst du aber noch mal einmal kurz erläutern, warum du jetzt im Endeffekt aus dem Beruf Trainer dich etwas zurückgezogen hast.
Ja, genau. Ehemaliger Trainer klingt sehr spannend. Natürlich bleibt man Trainer, also auch ich.
Ja, aber nicht mehr
hauptberuflich. Nach wie vor Kurse, aber nicht mehr hauptberuflich. Das war eine Geschichte rein der Finanzen und der Sicherheit in gewissermaßen der Geschichte, wenn ich mal einen Unfall habe. Also ich wollte gerne irgendwo angestellt sein, wo ich auch versichert bin. Dass, wenn mir irgendetwas passiert, man macht ja auch komische Dinge, wenn man irgendwie so Pferde einreitet und auch bei Kursen, es passieren ja die verrücktesten Sachen oder sonst, dass ich da abgesichert bin. So, es kommt dann nach einer gewissen Weile, ne? Weil ich das nicht auf der ganz großen Bühne gemacht habe und nicht so, dass ich davon in irgendeiner, also ich konnte davon gut überleben. Habe dann aber beschlossen, da zu sein. Und darüber bin ich auch froh. Ich bin super gerne in der Schule und ich helfe super gerne diesen Kindern, die ich betreue. Und ich habe aber nicht die Elternarbeit. Ich habe auch nicht den Job, den der Lehrer hat, der sich es lebe die Inklusion mit 24 Kindern unterschiedlichster Art in einer Klasse zu erfreuen und gefühlt keinem richtig gerecht werden kann. Weil 5 Kinder die deutsche Sprache nicht gut sprechen oder gar nicht, 6 Kinder sozial-emotional auffällig sind und die Kinder, die, ich nenne sie mal ganz normal, durchs Leben gehen, die gehen dann schon fast unter. Weil die Tendenz zu, ich will Aufmerksamkeit, egal ob negativ oder positiv, halt immer größer wird. Ja, aber da auch beim arbeite Differenzieren. Ich jetzt, genau. Und genieße das dann in den Ferien und pünktlich zu Ferienbeginn in Niedersachsen kommen dann auch die WhatsApp. Haben, es sind Ferien. Können wir mal wieder ein bisschen trainieren? Ja, gerne.
Okay. Also, reitest du dann aktuell noch? Hast du ein eigenes Pferd?
Ja, ich habe immer noch meinen mittlerweile 24-jährigen Quarter, mit dem ich alles Mögliche erreicht habe. So, sehr schön. Aufgrund der Stallsituation habe ich jetzt noch kein junges Pferd wieder. Da wäre jetzt also 2 Pferde irgendwo einzustellen, wenn man keine eigene Anlage hat. Doch eine finanzielle Geschichte, die ich derzeit nicht leisten kann, aber da wird sicher, das ist sehr schade, weil er gerade super ist. Da könnte ich jetzt jeden mitnehmen als Handpferd. Also der ist ohnehin sehr erfahren. Ich habe immer alles, was ich zum Anreiten hatte oder so, mitgenommen als Handpferd. So zum Reiten. Und da ist er so safe, wie ich möchte, dass das Westernpferd ist.
Den hast du ja auch im Meister, mit dem bist du auf Turniere geritten, ne?
Genau, ja. Mit dem bin ich aber gar nicht mehr zu einer Go gefahren. Mit dem war ich nicht bei einer Go. Ich war mit Maya mal deutscher Meister 2001 in der Horsemanship. Boah, unfassbar lange her, Gott hab sie selig. Die Gutste. Ja, und die war das Lehrpferd quasi für den jetzt.
Sehr schön.
Da kamen immer mal welche dazwischen und den habe ich auch noch und der ist auch munter und fidel.
Schön.
Macht noch die kleinen Runden mit mir, ne? Also wir tingeln durch den Wald.
Habt eine gute Zeit.
Genau.
Rentnerbespaßung.
Zu Beginn der Rennschreiding in der EWU musste er dann erstmal sämtliche Pattern mit mir laufen, damit ich gucke, welche ich gut finde und welche ich nicht so gut finde. Gedacht habe, jetzt reite ich keine Turniere mehr. Und jetzt kommt die schöne Prüfung.
Die schöne Klasse. Hatte ich gerade nach Sascha das Thema, ne? Endlich reiten alle wieder vorwärts. Danke an die Range Riding.
Ja, genau. Und das war so, oh Mensch, das wäre ja eine klasse Disziplin gewesen.
Ja.
Aber da bin ich dann irgendwann durch die Richterei gar nicht mehr unterwegs gewesen.
Wann hast du denn mit der Richterei, wann und warum hast du mit dem Richten angefangen?
Also mit dem Richten habe ich angefangen. 2009 habe ich meine C-Richterkarte gemacht und ich glaube 2 Jahre später direkt die A. Ich habe aber seit, also 99 habe ich die erste German Open, also die erste deutsche Meisterschaft geschrieben in Meißenheim.
Also als Ring-Steward?
Als Ring-Steward. Ich habe mir überlegt, dass das eine schlaue Geschichte ist. Wenn man ein Turnier reiten will, dann kann man ja mal einen Kurs mitmachen. Da kriegt man ja was mit, was so geht auf Turnieren. Das war auch so. Und wir haben dann selber ein Turnier organisiert. Da war dann mein erster Ring-Steward-Einsatz. Und ich habe dann mit vielen heutigen Kollegen, also für viele heutige Kollegen habe ich dann geschrieben und war im Norden ein viel gebuchter Ring-Steward.
Mhm.
Dann auch wirklich ganz viele German Opens geschrieben, bis sie dann irgendwann in Kreuth landete und da ja dann auch geblieben ist. Also Riedstadt und Kassel und also wo wir schon überall waren.
Hast du denn viel gelernt dadurch? Also hat sie extrem motiviert? Hat man da wirklich die Zeit, sich auch mal mit dem Richter zu unterhalten?
Unterhalten ist nicht das richtige Wort dafür. Du kriegst eine Idee für das Auge. Du bekommst eine klarere Idee, also ein klareres Bild, was eine Null ist und was ein Plushalb und was ein Minushalb oder plus eins oder minus eins ist.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich das viel gemacht habe als Ring-Steward, wusste ich, was ich als aktiver Reiter nicht machen möchte und was ich machen möchte.
Das Bild geformt.
Ja, genau. Und es gab immer Momente, wo ich gedacht habe, das ist ein Penalty. So, die werden dir dann geläufig. Da denkst du nicht mehr drüber nach. Also du sagst nicht mehr, oh, das Pferd ist im falschen Galopp. Warte mal eben, wie viel ist das oder sowas.
Mhm.
Und dann hat eine langjährige Kollegin irgendwann gesagt, also ich finde, du gehst jetzt zur Richterprüfung.
Ja, super.
Habe ich gedacht, mal gucken. Da brauchte ich noch die 3 Testate dafür. Die habe ich dann gemacht und bin dann nach Dösingen ins tiefste Bayern zur Richterprüfung gefahren. 2009, die ich bestanden habe.
Ja, sehr schön. Da gehen wir auf jeden Fall am zweiten Teil konkret alles drauf ein. Da machen wir jetzt mal kurz einen Cut, weil wir das im zweiten Teil alles auseinandernehmen. Ich habe noch 2 Abschlussfragen. Also kann man sagen, dass dich ein Pferd besonders geprägt hat? Hast du ein besonderes Pferd, von dem du besonders viel gelernt hast?
Ja, meine Stute Maya, definitiv. Die, mein erstes Pferd war, was ich von klein auf bis ins hohe Alter hatte. Die ist als Handpferd mitgelaufen. Die habe ich geboden, gearbeitet, ausgeritten, gefahren, alles. Je mehr ich mit ihr gemacht habe, desto besser wurde sie. Und das
deutsche Reitpony war das?
Ziel. Ja, genau.
Und
alle Araber dieser Erde. Wir haben ein großes Arabergestüt bei uns und da wurden die Hengste, die nicht für die Schickzucht geeignet waren, immer sehr günstig abgegeben unter der Prämisse, muss Wallach werden.
Mhm.
Und die habe ich da häufig günstig mit nach Hause genommen und sie dann angeritten und verkauft.
Aber weil sie so sensibel sind und weil man diese Art von Pferden nicht mit Druck trainieren kann, oder?
Genau. Genau, nicht weil sie komisch sind oder so. Sie sind nur häufig sehr viel schneller als zum Beispiel das normale Quarterpferd, sage ich mal.
Ja, sehr reaktiv, ne? Ich frage mich immer, ob sie besser oder schlechter sehen, weil sie sehen auf jeden Fall alles.
Das stimmt.
Sehr schön. Und Bezug auf Ausbilder deinerseits, gibt es irgendwie ein Vorbild in der Western-Szene oder irgendwas, wo du dich daran orientiert hast oder jemand, der dir extrem in Kursen geholfen hat?
Ganz viel hat Ute Holm dazu beigetragen. Die hatte ein schönes Buch damals auch und wir hatten sie zweimal zu Kursen da. Mhm. Da habe ich schon sehr viel von mitgenommen und für mich organisiert.
Perfekt, sehr gut.
Bekommen.
Dann die letzte Frage für den ersten Teil. Was wolltest du als Kind immer werden?
Ja, ich war mir ganz sicher, dass ich wirklich Grundschullehrerin werde.
Ja,
das habe ich dann auch studiert. Ja.
Und jetzt bist du es halb.
Nein. Jetzt bin ich es halb, genau. Sowas in der Art.
Ja, super. Gut, Carmen. Ich sage vielen Dank für den ersten Teil.
Sehr gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.